Ja, einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite aus. Es war schon immer ein Lebenstraum von mir, einmal abends in Kirchheim zu predigen. In der Stunde, da muss ich tatsächlich so sagen, so die Lieder und so, das ist richtig mein Ding. Und der Gemeindegesang, also ich freue mich sehr, unter euch heute Abend zu sein. Kurz zu mir, mein Name ist Daniel Littau und ich bin auszubildender Pastor im Christusbund in Pliningen, gleich beim Flughafen. Genau. Lieben, wir machen heute Abend weiter im Philipperbrief, den der Apostel Paulus, der Gesandte Gottes Paulus, geschrieben hat. Paulus ist gerade im Gefängnis, währenddessen er diesen Brief schreibt, unterschreibt an die Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Und anders als menschlich vielleicht erwartet, beklagt sich Paulus nicht über seine Umstände, dass er im Gefängnis ist. Sondern er sagt sogar, dass er jetzt im Gefängnis ist, ist eine Gnade Gottes, ein Geschenk. Er sitzt also im Gefängnis, bewacht von seinen, oder von nicht von seinen, aber von ein paar römischen Soldaten und er schreibt jetzt die letzten Zeile dieses Briefes an die Gemeinde in Philippi. Wir lesen gemeinsam im Wort Gottes, Philipperbrief Kapitel 4, die Verse 4 bis 9, wobei ich heute Abend nur über die Verse 6 und 7 sprechen werde. Hört Gottes Wort. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde sollen allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich bete nochmal mit uns. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, die edle Gabe. Dein Wort ist dort, wo wir von dir hören, dass die Quelle des Lebens, deine Wahrheit, die unsere Seele braucht. Wir kommen heute Abend zusammen, um auf dich zu hören, und wir bitten dich, dass du zu uns persönlich sprichst, dass du mir die richtigen Worte gibst, sein offenes Ohr für dein Reden schenkst. Amen. Ich habe die Predigt mit einer tollen Überschrift überschrieben, vom richtigen Umgang mit Sorgen. Vom richtigen Umgang mit Sorgen. Und drei Punkte. Erstens, das Problem mit den Sorgen. Zweitens, der richtige Umgang mit Sorgen. Und drittens, die Verheißung für den richtigen Umgang mit Sorgen. Erstens, das Problem mit den Sorgen. Paulus schreibt den Philippern ja nicht irgendeinen Brief, sondern wir glauben, dass das Gottes Wort ist. Dass der Heilige Geist dieses Wort eingegeben hat. Und es ist deswegen nicht nur Paulus ist, der zu uns spricht, sondern Gott selbst. Am Anfang unseres Abschnittes in Vers 6, da gibt uns Gott ganz schlicht ein Gebot. Keine Empfehlung, keinen guten Ratschlag, sondern ein Gebot. Und zwar sagt er, seid um nichts besorgt. Sorgt euch um nichts. Ich weiß nicht, wie es uns mit diesem Gebot geht. Wir leben in einer Welt, bei der es vieles gibt, worum man sich sorgen kann. Die Drohnen zum Beispiel. Das macht mir Sorge. Die politischen Spannungen in unserem Land, persönliche Krisen, Fragen. Tatsächlich habe ich gelesen, dass wir Deutschen tatsächlich Europameister im Sorgen sind. 72% der Deutschen haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. In den Niederlanden sind es nur ca. 10%. Das ist schon ein großer Unterschied. Ganze Industrien basieren auf Sorgen und Angst. Versicherungsindustrie, die Medien, die Sicherheitsbranche. All die Gründe, warum sich Menschen sorgen, sind nicht von der Hand zu weisen. Dass Menschen sich Sorgen machen, ist das Normalste der Welt. Ist es das Normalste der Welt, dass man sich Sorgen macht, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert? Es ist das Normalste der Welt, sich bei persönlichen Herausforderungen wie Krankheit und finanziellen Nöten Sorgen zu machen.
Es gibt viele gute Gründe, sich Sorgen zu machen. Auch Paulus im Übrigen hatte viele gute Gründe, sich Sorgen zu machen. Er war schließlich im Gefängnis. Die Gemeinde in Philippi hatte viele gute Gründe, sich Sorgen zu machen. Es gab eine Gemeindestreit. Evodia und Syntyche, das haben wir letzte Woche in den Gottesdiensten behandelt, die haben einen Streit gehabt, eine Unstimmigkeit in der Gemeinde, Spaltung. Tatsächlich hat die Gemeinde auch selbst von außen Widerstand erlebt. Kapitel 1, Vers 29, da wird von den Widersachern gesprochen, die die Gemeinde hat. Und vermutlich macht sich die Gemeinde auch Sorgen um die unklare Situation von Paulus, wenn er im Gefängnis ist, und die Krankheit von einem Menschen, der Epaphroditus heißt. Also auch die Gemeinde hatte viele Gründe, um sich Sorgen zu machen. Und Paulus sitzt jetzt im Gefängnis und schreibt trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, sorgt euch um nichts. Jetzt müssen wir uns an der Stelle die Frage stellen, was ist mit Sorgen gemeint, wenn Paulus davon spricht? Ganz spannend ist, dass in der Bibel die Sorge nicht immer negativ betont ist. Zum Beispiel in demselben Brief, Kapitel 2, da wird von einem Mann gesprochen, von Timotheus, und der wird jetzt in die Gemeinde nach Philippi gesendet. Warum wird Timotheus nach Philippi gesendet? Vers 20. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Genau dasselbe Wort für Sorge, was in 4,6 vorkommt. Das heißt, Timotheus wird gesendet, weil er sich Sorgen macht. Hier auf einmal positiv. Dann sagt Paulus, seid um nichts besorgt. Das ist ein Widerspruch, oder? Jetzt sind wir fromm und wissen, dass die Bibel keine Widersprüche hat. Das ist auch kein Widerspruch. Oder in 1. Korinther 12, da schreibt Paulus, Vers 24, aber Gott hat den Leib, die Gemeinde zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Auch hier wird die Sorge positiv erwähnt. Wir sollen füreinander sorgen. Also, ganz kurz, die Bibel erwähnt die Sorge auch im positiven Sinne. Natürlich sollen wir uns darum sorgen, dass wir im Winter nicht mit kurzen Hosen und Unterhemden rumlaufen. Natürlich sollen wir uns sorgen, dass wir nicht einfach so für einen 40-Tonner laufen. Das ist logisch. Wir müssen uns sorgen. Eltern müssen für ihre Kinder sorgen. Das ist ja gar keine Frage. Was meint Paulus also, wenn er hier von Sorgen spricht, die wir nicht haben sollen? Ganz einfach gesagt, die Sorgen, die Paulus hier meint und was tatsächlich Sünde ist, weil es gegen das Gebot Gottes ist, sind die Sorgen, die uns den Frieden rauben. Wenn wir Vers 6 lesen, schreibt Paulus, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt und so weiter. Es bedeutet, Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern betet. Und dann wird der Friede Gottes euer Sinn und euer Herz erfüllen. Das heißt, das Ziel ist der Friede Gottes. Und die Sorgen, die Paulus hier meint, sind die Sorgen, die uns diesen Frieden rauben. Das sind die Sorgen, die unseren Gedanken und unserem Herzen den Frieden rauben, den Gott uns schenken will. Das sind die Sorgen, die uns ständig bewegen und beschäftigen. Das sind die Sorgen, die uns so Angst machen, dass wir Gott nicht mehr vertrauen. Dass wir nicht mehr zu Gott im Gebet kommen. Und ihn nicht mehr anbeten können. Diese Art von Sorgen, sie ist ein Töter des Friedens. Und sie ist ein Töter der Freude. Kapitel 4, Vers 4 schreibt Paulus im Gesamtkontext, freut euch. Und noch einmal sage ich, und ich werde euch immer sagen, freut euch. Aber diese Art von Sorge, die Paulus hier meint, die wird den Frieden töten und die Freude. Liebe Geschwister, es ist das Normalste der Welt, sich zu sorgen. Das Normalste der Welt, die Gott nicht kennt. Denn Sorgen und damit immer verbunden die Angst, ist immer ein Zeichen dafür, dass ich Gott nicht genug vertraue. Denn wenn wir wirklich glauben würden, dass Gott ein guter Vater ist, der immer und immer und immer nur das Beste für seine Kinder tut, wenn wir wirklich glauben würden und nicht nur fromm bekennen, dass uns als Kindern Gottes alles zum Besten dient, wenn wir wirklich glauben würden, dass Gott souverän ist inmitten aller Krisen, dass er immer unter Kontrolle ist, dass er nicht zulassen wird, was mir schadet, dann würden wir uns nicht sorgen. Oder? Wenn wir das wirklich glauben würden. Wir halten es tatsächlich für möglich, dass Gott nicht treu ist und dass Gott nicht weise ist. Wir halten es für möglich, dass es Probleme gibt, die zu schwer für Gott sind. Und deswegen machen wir uns Sorgen. Ich habe den Eindruck, dass diese Wahrheiten, die wir wissen, neu in unser Herz eingepflanzt werden müssen durch den Heiligen Geist. Sorgen sind also in Wirklichkeit ein Vertrauensproblem, das in der Angst gegründet ist, dass Gott nicht so gut und gnädig ist, wie wir es eigentlich aus der Schrift heraus glauben und wissen. Es ist ein tiefes Herzensproblem. Und das war übrigens schon bei den ersten Menschen so, bei Adam und Eva, die Gott nicht genug vertraut haben, die ihm und seinen Worten und seinen Zusagen nicht genug vertraut haben und die Frucht aßen. Ich denke mir manchmal, Adam und Eva haben Gott vielleicht beim Essen der Frucht oder davor unterstellt, dass er eine böse Herzenshaltung hat. Vielleicht haben sie gedacht, du Gott verbietest uns, die Frucht zu essen, du gönnst uns nichts. Du Gott hältst das Gute zurück, obwohl du es mir geben könntest. Das ist Misstrauen. Ein Misstrauen auf Gottes gutes Vaterherz. Und dann werden diese Menschen aus Gottes Gegenwart verbannt. Und seitdem haben wir Menschen keine klare Sicht mehr darauf, wer und wie Gott ist. Wir vertrauen ihm nicht und gehen unsere eigenen Wege. Wir sorgen uns. Liebe Geschwister, wir wissen, was jetzt passiert. Dann kam Christus Jesus auf diese Welt, der zeigte, wie Gott ist. Ein Gott ist, der sich um seine Menschengeschöpfe kümmert, der sie liebt und der sie sogar so sehr liebt, dass er am Kreuz für sie stirbt und die Folgen der Vertrauenslosigkeit der Menschen trägt, um eine vertrauensvolle Beziehung zu seinen Menschengeschöpfen möglich zu machen. Gott ist ein guter Vater. Das Problem mit den Sorgen ist nicht nur, dass es uns die Freude und den Frieden raubt, sondern Sorgen werden uns auch in eine Haltung der Angst führen. Sorgen werden uns daran hindern, anderen Menschen von ganzem Herzen zu dienen. Und Sorgen werden uns auch hindern, anderen Menschen das Evangelium von Jesus Christus weiterzuerzählen. Ich meine, stellen wir uns mal einen Menschen vor, der zwei offene Hände hat und der ganz unterschiedlich schwere Pakete tragen muss. Was wird dieser Mensch tun, um sie festzuhalten? Er muss balancieren, er muss viel Kraft aufwenden, um diese Pakete zu tragen, um alle im Griff zu behalten. Und dieser Mensch wird die ganze Zeit mit seinen Paketen und mit sich selbst beschäftigt sein und er wird keine anderen Pakete aufnehmen können, um anderen zu dienen. Das heißt, in Wirklichkeit hält er nicht die Pakete fest, sondern die Pakete halten ihn fest. So sind Sorgen in unserem Leben. Die Sorgen verhindern geistliches Wachstum, liebe Geschwister. Wir kennen das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und wir wissen, dass es dort diese Dornen gibt. Und dann sagt Jesus, ja, die Dornen sind die Sorgen und die Verlockungen des Reichtums, ja, aber auch die Sorgen, die hindern, dass die Frucht unseres Glaubens wächst. Und ich habe mir gedacht, das hat mir ein Bruder gesagt zu der Predigt, fand ich sehr gut. Oft ist es ja so in unserem Leben, dass wir deswegen ein Herz voller Sorgen haben, weil wir nicht täglich mit Gott in einer Beziehung leben. Also wenn ich jeden Tag Gott meine Sorgen sagen würde, dann haben sie vielleicht gar keine Chance, mein Herz so zu erfüllen und so zu belagern, dass ich erst dann zu Gott komme, wenn es nicht mehr geht. Warum nicht konstant, warum nicht Tag für Tag? Also Paulus ruft uns zu, liebe Geschwister, sorgt euch um nichts. Ich weiß nicht, wie es uns geht, aber viele Menschen versuchen ja auf den unterschiedlichsten Wegen mit ihren Sorgen klarzukommen. Die einen überspielen die Sorgen. Die anderen rennen davon weg. Sie reden sie schön oder sie trinken oder sie kaufen sie weg. Und dann kriegt man immer so tolle Ratschläge wie, ja, das wird schon. Du musst noch positiv denken. Das hilft mir jetzt nicht so viel, wenn ich mir wirklich Sorgen mache, mir ständig zu sagen, dass ich positiv denken muss. Ja. Aber liebe Geschwister, Gott spricht uns hier zu, sorgt euch um nichts, nicht irgendein Mensch. Gott hat genug Gründe und das Anrecht, uns zu sagen, sorgt euch um nichts. Nun werden wir schauen, am zweiten Punkt, was der Weg ist, den uns Paulus aufzeigt, um richtig mit Sorgen umzugehen. Zweitens, der richtige Umgang mit Sorgen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir werden in dieser Welt immer Dinge haben, um die wir uns sorgen können. Die Frage ist nur, Ob diese Sorgen uns in die Resignation und ins Aufgeben führen oder in die Arme Jesu. Martin Luther pflegte zu sagen, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Kopf liegen, das kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Der Weg, den Paulus aufzeigt, und das sind Wahrheiten, die wir kennen, aber unser Herz braucht die Wiederholung immer wieder. Paulus ruft uns zu, komm mit deinen Sorgen vor Gott. Aus wirklich mit allem, was uns bewegt. Das ist Gottes Wunsch und seine Wegweisung für seine Kinder. Er ist die Lösung. Wenn wir in den Text schauen, beginnt dieser ganze Abschnitt mit dem Ausspruch, der Herr ist nahe. Und dann kommt, seid um nichts besorgt. Der Herr ist euch nahe. Nicht nur, dass er bald wiederkommt, sondern der Herr ist dir nahe. In deinem Herzen nahe. Gott ist kein Gott, der fern ist. Gott ist ein Gott, der nahe ist. Und weil er dir nahe ist, deswegen sorgt euch um nichts. Das ist ein Zusammenhang, den Paulus hier macht. Wir wollen Gottes Herz ganz kurz und sein Anliegen für seine sorgenden Kinder kurz anschauen. Denn Sorgen sind wie falsche Propheten, die uns eine falsche Botschaft predigen. Als Kinder Gottes müssen wir eine andere Predigt hören. Nämlich die Predigt der täglich zwitschernden Vögel. Die Predigt der täglich zwitschernden Vögel. Auch Martin Luther hat gesagt, dass sein Rotkehlchen Robin sein allerliebster Prediger war. Ja. Ich muss ganz kurz angucken, warum. Matthäus 6, die Verse sind, glaube ich, bekannt, aber wir lesen sie nochmal. Das Wort Gottes soll jetzt reichlich unter uns wohnen. Matthäus 6, die Verse 25 bis 30. Da sagt unser Herr, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und jetzt seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr auch bei euch tun, ihr Kleingläubigen? Das heißt, Jesus nimmt jetzt zwei Beispiele, zwei Bilder aus der Natur, um Gottes Versorgung aufzuzeigen. Gott kümmert sich um die Vögel und um die Wildblumen. Und dann sagt er, wie viel mehr kümmert er sich um seine Menschengeschöpfe? Das heißt, wenn du nächstes Mal einen Vogel zwitschern oder essen siehst, dann lausche auf seine Predigt der Versorgung und Fürsorge Gottes für seine Menschengeschöpfe. Denn Gott ist ja kein Gott, der die Welt erschaffen hat, wie eine Uhr auftritt und sagt, jetzt macht halt mal. Sondern Gott gibt jedem Rotkehlchen Tag für Tag den Wurm oder was auch immer die essen. Er sorgt dafür. Also Paulus sagt, betet. Das Gebet des Glaubens ist im Gegensatz zu den Sorgen ein Zeichen für das Vertrauen zu Gott. Wenn wir nicht mehr beten, ist es immer erstens ein Zeichen dafür, dass wir zu stolz geworden sind, weil wir glauben, dass wir es selbst können. Oder ein Zeichen dafür, dass wir nicht wirklich glauben, dass Gott mein Gebet erhört. Das kann sich einstellen, wenn wir geistlich müde geworden sind, wenig erfahren. Dass wir müde werden und unser Glaube klein wird. Lieben, wir müssen immer wieder neu erkennen, dass wir in allem abhängig von unserem Gott sind und uns neu unter Gottes gute Hand stellen sollen. Petrus schreibt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Paulus will uns ermutigen zu beten. Und deshalb, das nächste Mal, wenn unser Herz sich sorgt, das wird immer wieder passieren, das werden wir nicht abstellen können, dann lasst uns beten, zu unserem Herrn kommen. Lasst uns unsere Sorgen zu dem bringen, der sich um uns sorgt, unser guter Vater. Ganz spannend in dem Text, dass Paulus hier das Gebet mit Danksagung verknüpft. Er schreibt in Flehen mit Danksagung. Das bedeutet, Paulus schreibt zu dem Gebet, wo wir unsere Sorgen kund werden lassen vor Gott, gehört gleichzeitig der Dank. Der Dank nun, für was der Dank? Nun, für die große Liebe und Gnade, die Gott mir in meinem Leben erwiesen hat. Bei all den Sorgen, bei all den Anliegen dürfen wir nie vergessen, dass Gott uns gnädig gewesen ist in der Vergangenheit. Übrigens, dass wir uns Gott nahen können, dass wir überhaupt beten können, ist nicht das Recht eines jeden Menschen. Und dass Gott Gebete erhört, ist auch nicht selbstverständlich. Sondern, dass wir uns Gott nahen können, ist nur deswegen möglich, weil sein Sohn Jesus Christus für uns gestorben ist, den Weg frei gemacht hat. Dass Gott unsere Bitten erhört, ist nicht das Recht eines jeden Menschen, sondern es ist Gnade, es ist unverdient, es ist ein unverdientes Geschenk Gottes. Das heißt, bereits der Akt des Bittens und des Flehens ist Gnade. Dafür können wir dankbar sein. Aber auch dankbar sein für das Vergangene, was Gott in meinem Leben bereits getan hat. Jedes Kind Gottes wird bei intensiven Nachdenken, wir haben hier auch ältere Geschwister, von denen wir als Jüngere sehr viel hören wollen und müssen. Jedes Kind Gottes wird in seinem Leben Spuren der Gnade Gottes sehen können, wenn man nach hinten schaut. Du hast es vorhin auch gesagt, ne, wo Gott uns versorgt hat, geführt hat, dass wir leben, dass wir sind, dass wir ihn kennen. Das ist große Gnade, dafür können wir dankbar sein. Das heißt, ich soll im Blick auf die vergangene Treue Gottes zu mir, soll ich inmitten meiner Anliegen Gott auch für die zukünftige Treue danken. Denn das Gebet der Dankbarkeit ist die wirksamste Waffe gegen das sorgenvolle Herz. Das Gebet der Dankbarkeit ist die wirksamste Waffe gegen das sorgenvolle Herz. Ein Lehrer am BSK schließt seine Gebete immer gleich. Er betet irgendwas und sagt dann, danke, Amen. Also in dem Anliegen, das er gerade vor seinen Herrn gebracht hat, schließt er mit einem Danke, weil er in dem Moment glaubt, dass Gott sein Gebet bereits erhört hat. Wie Jesus es selbst einmal sagte, Markus 11, Vers 24, darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch gegeben. Glaubt, dass du es empfangen hast. Danke Gott in dein Gebet schon, dass du es empfangen hast und es wird euch gegeben. Nachdem Paulus den richtigen Umgang mit den Sorgen aufgezeigt hat, wird er uns jetzt eine Verheißung, ein Versprechen zusprechen, was passiert, wenn wir mit unseren Bitten und Flehen zu Gott kommen. Drittens die Verheißung für den richtigen Umgang mit Sorgen. Was wird passieren? Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, Gott ist ein Gott, der die Gebete seiner Kinder erhört und der es liebt, ihre Umstände zu ändern, um sie zu segnen. Liebe Geschwister, was Paulus hier schreibt, zeugt aber nicht von einer Änderung der Umstände. Der Umstand hier ist derselbe. Paulus spricht von einem Frieden, der allen Verstand übersteigt und der Herz und Kopf erfüllt. Und hier müssen wir die Frage stellen, was Paulus mit diesem Wort des Friedens meint. Und dann ganz spannend, er schreibt, dass dieser Friede unser Herz und unsere Gedanken bewahren wird. In Christus Jesus. Was meint, vor was bewahren, vor was beschützen? Diese zwei Fragen wollen wir uns ganz kurz stellen. Also was ist mit diesem Frieden gemeint, den Paulus hier erwähnt? Nun, Frieden ist ganz einfach gesagt die Abwesenheit von Krieg und von Streit. Ja. Also Harmonie. Wir wissen, dass dieser Friede, den Paulus hier meint, nur in Christus zu finden ist, wie er hier schreibt. Den Friede, der in Christus ist. Wir wissen aus der Bibel, dass der Mensch und Gott von Grund auf nicht im Frieden leben, als sich Adam und Eva gegen Gott entschieden. Eine Gottes Perfektion und Heiligkeit und die menschliche Unzulänglichkeit und Schuld führen zu einer Feindschaft zwischen Gott und Mensch. Aber Jesus kam, um Frieden zu stiften. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wenige Verse später, Vers 10, denn wenn wir, als wir Feinde waren, Wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind durch sein Leben, gerettet werden. Also wir können Frieden mit Gott haben. Das meint die Bibel, wenn sie über Frieden spricht, Erlösung der Schuld. Dieses Wissen, dass ich im Frieden mit Gott bin, erfüllt unser Herz und mein Herz und meine Gedanken mit tiefem Frieden. Wenn unser Herz, unsere Gedanken sich wie ein wildes Meer der Sorgen anfühlt, dann kommt Gottes Frieden. Dann kommt Christus mit seiner Liebe und mit seiner Gnade. Und dann beginnen die Wellen abzuflachen. Und Frieden kommt in unser Herz hinein. Es ist beides. Frieden mit Gott in unseren Gedanken und Frieden in unserem Herzen. Das ist das Evangelium, das ich selbst in den herausfordernden und sorgenvollen Momenten meines Lebens sagen kann, ich habe Frieden. Und es ist eigentlich nicht normal, dass sich die Umstände nicht ändern. Ich bin immer noch krank, ich bin immer noch einsam, ich habe immer noch Sorgen. Die Umstände ändern sich nicht, aber ich habe Frieden. Normal? Nein. Nicht normal. Es übersteigt auch allen Verstand. Und wir können es nicht verstehen. Das hat Paulus so geschrieben. Es übersteigt allen Verstand, dass ich inmitten derselben Umstände Frieden in meinem Herzen haben kann durch Gott. Die Frage ist nur, glauben wir das? Wir denken zu schnell, ja, das bringt doch nichts, wenn ich jetzt bete. Zumindest denke ich mir das. Aber es ist ein Versprechen Gottes und Gott lügt nicht. Gott sagt, wenn du Sorgen hast, bring sie mir und ich werde dir Frieden schenken. Das ist sein Versprechen, seine Verheißung, die er uns gibt. Heute Morgen habe ich in Kliningen zu demselben Text gepredigt und wir haben immer ein Teil mitgebrachtes nach dem Gottesdienst, wo Geschwister Zeugnis geben können. Und zu meinem Erstaunen kamen zwei Geschwister, die tatsächlich was zum Predigttext gesagt haben. Der erste Bruder war, ich nenne ihn mal Peter, ist gerade in der Scheidungsphase. Eine Frau ist fremdgegangen, war ältest in unserer Gemeinde, das ist öffentlich, darf ich auch sagen, ist im Ehebruch. Und es hat ihn komplett fertig gemacht, konnte nicht mehr dienen, war nicht mehr im Dienst. Er kommt nach vorne und sagt, das, was hier passiert ist, was hier beschrieben wird, ist in meinem Leben eingetroffen. Ich habe es zum Herrn gesagt, war am Anfang schwierig, aber mein Herz ist mit Frieden erfüllt. Da kam ein zweiter Bruder, ein Mann, der vor 13 Jahren seine Tochter verloren hat, die 13 war, glaube ich. Heute ist der Todestag der Tochter. Da kam diese Predigt, sorgt euch um nichts. Er hat auch erzählt, es ist nicht einfach, es ist immer noch schwer, aber Frieden. Frieden im Herzen. Liebe Geschwister, das ist nicht nur ein frommer Wunsch, den Paulus hier präsentiert. Es ist Wahrheit Gottes. Paulus schreibt, dass dieser Friede die Gedanken und das Herz bewahren wird. Nun, das Herz ist ja in der Bibel so der Sitz, das geistige und geistige Zentrum von uns. Hier treffen wir die Entscheidungen. Hier passiert vieles, hier passiert die Gottesbegegnung. Hier ist das Gewissen und vieles mehr, was ich gar nicht alles sagen kann. Nun, die Bibel gibt uns immer wieder den Auftrag, dass wir unser Herz beschützen sollen, denn das ist die Quelle des Lebens, von dem alles hervorgeht. Und jetzt schreibt Paulus, dass dieser Friede unser Herz und unsere Gedanken bewahren wird. Wörtlich bedeutet es hier, ist der Begriff so gemeint, wenn ein Soldat einen Gefangenen bewahrt, beschützt. So ist dieser Begriff zu meinen, zu verstehen. Und jetzt schreibt Paulus, ja gut, der Soldat da draußen, der beschützt mich zwar und der bewahrt mich, aber was mich wirklich bewahrt, ist der Friede Christi. Genau dasselbe Wort, im Gefängnis sitzend, das Paulus hier schreibt. Vor was wird der Friede Christi unser Herz und unsere Gedanken bewahren? Nun, von den Sorgen, die Paulus in Vers 6 erwähnt, vor den quälenden Sorgen des Lebens, dass unsere Gedanken, unsere Herzen im Frieden Gottes bleiben, sich nicht sorgen, sich nicht quälen. Jesaja 26 heißt es, Frieden, ja Frieden gibst du dem, der dir vertraut. Vertraut auf Gott immer zu, auf Gott, den ewigen Fels. Geschwister, ich weiß nicht, welche Sorgen dir und mir und uns gerade auf dem Herzen liegen. Ich habe in dieser Woche mit den verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Altersgruppen gesprochen, habe gefragt, was macht dir Sorge? Und was kann den Menschen deiner Altersgruppe Sorgen machen? Bei Jugendlichen die Sorge, ob man bei anderen ankommt, die Ausbildung, die Schule schafft. Bei jungen Singles die Frage, ob man einen Ehepartner haben wird. Bei jungen Paaren die Sorge vor der Unfruchtbarkeit, haben sie mir gesagt. Die verschiedensten Krankheitssituationen, finanzielle Nöte, Einsamkeit im Alter. Wie wird es mit der Versorgung im Alter? Bei Eltern wird mein Kind gläubig werden. Viele Sorgen, die unser Herz bewegen. Gott sieht dich und Gott sieht uns. Ich will uns ermutigen, dass wir mit unseren Sorgen zu unserem Schöpfergott kommen. Zu dem, der von sich selbst sagt, dass er der gute Hirte ist. Also Gott spricht uns heute zu, sorge dich um nichts. Bete in allem und der Friede Gottes wird dein Herz erfüllen. Das ist die Zusage Gottes. Ich habe mir gedacht, dass wir zum Schluss gemeinsam Psalm 23 beten. Weil ich finde, dass das, was ich gerade gesagt habe, perfekt in diesem Psalm wiedergespiegelt wird. Wenn ihr könnt und wollt, lasst uns zusammen aufstehen und Psalm 23 zum Abschluss der Predigt beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröste mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.